Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil gedroht hatte, und verschonte sie. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Genau, Jonas, du darfst vorkommen. Merci, nimmst du uns rein in den Bibeltext.
Wer kennt von euch den Film Fight Club? Es war wenige Arrival, Shutter Island, ja. Oder vielleicht noch ein neuer Tenet. Ja, nicht so viel. Jetzt, das ist nicht nur meine persönliche Filmempfehlung an euch, also das ist ein O, aber die Filme haben ja alle etwas gemeinsam. Und zwar haben die gemeinsam, dass sie einen sogenannten Plot-Twist haben. Ein Plot-Twist, das ist dann, wenn man den Film schaut und dann plötzlich irgendwann passiert etwas, wo man merkt, ha, eigentlich habe ich alles, was ich bis jetzt gesehen habe, nicht begriffen. Ich habe irgendwie alles falsch verstanden und es hat plötzlich alles irgendwie eine andere Bedeutung. Plötzlich macht es Sinn. Und das Buch Jona hat genau auch so einen Plot-Twist. Und wenn man sich die ersten drei Kapitel anschaut und die liest, denkt man sich, ah ja, das ist einfach so eine normale Story von einem Propheten, oder der wird gerufen vor Gott, aber die Aufgabe ist so schwer, er hat Angst, sagt, ah, ich kann das doch nicht, rennt weg von Gott geht ihm nachher, holt ihn wieder zurück, und er merkt, ah doch, Gott ist gnädig, mit Gottes Kraft geht das, und er vollbringt die Tat, die Gott ihm gesagt hat, er soll sie tun. Und so können wir denken, super, oder? Es hat geklappt. Das haben wir letzte Woche gehört vom Karin. Ninive hat umgekehrt, das ist alles gut. Und jetzt könnte man sagen, ja, Jona ist glücklich wieder zurück in sein Heimatland und hat sich gefreut. Aber das ist nicht das, was passiert. Es ist ganz anders. Jona wird hässig. Und zwar wird er sehr hässig. Ich kann mir vorstellen, Hebräisch hat man noch nicht fett drucken. Was man gemacht hat, um etwas zu betonen, hat man es doppelt geschrieben. Das ist die stärkste Art, um etwas hervorzuheben. Und genau das steht über den Zorn von Jona. Er hat sich mit sehr grossem Zorn ist er zornig gewesen. Also er ist wirklich, der ist so sauer gewesen irgendwie. Und was ich mir da denke, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da denke ich mir, was ist eigentlich dein Problem? Jetzt hast du gerade wahrscheinlich das grösste Wunder da, das man je gesehen hat, oder was du je gesehen hast. Die grösste Stadt der Welt hat sich demütigt wegen deinen Worten. Und jetzt bist du so hässig, dass du sterben willst. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und die Stelle, die ist so ein Plot-Twist. Und um die zu verstehen, müssen wir jetzt die ganze Geschichte bis dorthin nochmal anschauen. Also wir müssen nochmal schauen, okay, wie verändert die Aussage unser Verständnis von diesen ersten drei Kapiteln. Er sagt in Vers 2, «Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen.» Plötzlich lernen wir, wieso der Jona eigentlich geflüchtet ist. Das ist die erste grosse Veränderung. Wenn ich das erste Kapitel einfach so lese, dann ist für mich als Leser eigentlich klar, der flieht, weil wenn er auf Ninive geht, das kann sagen, dann wird er dort gesteinigt wahrscheinlich. Oder was? Wir haben ja auch gehört von Frank schon, was in Ninive so gang und gäbe war. Wahrscheinlich schlimmer als gesteinigt, aber der kommt dort sicher nicht im Leben raus und darum haut er ab vor Gott. Aber Jona sagt hier, nein, das war eigentlich nicht der Grund gewesen. Der Grund, wieso er abgehauen ist, ist nicht, weil ihm irgendwie der Mut gefehlt hat. Es ist nicht, weil er Angst hatte, zu sterben oder so. Der Grund, wieso er abgehauen ist, ist, weil er nicht einverstanden war mit seinem Auftrag. Er war nicht einverstanden mit dem, was Gott hier machen will. Gott will nämlich den Assyrern eine zweite Chance geben. Oder wenn Gott findet, die Assyrer in Ninive, die haben jetzt Zerstörung verdient, dann könnte er sie einfach direkt zerstören. Warum schickt er jetzt Jona nochmal, um die irgendwie noch zur Umkehr zu bewegen? Er will eine zweite Chance geben. Und das war etwas, das hat Jona gar nicht mehr geschmeckt. Und wenn wir nicht einverstanden sind mit dem, was Gott tun will, dann ist das meistens, weil uns irgendetwas anderes noch etwas wichtiger ist als Gott. Irgendetwas anderes ist ein bisschen wichtiger als das, was Gott will. Und genau so war es beim Jona auch. Und zwar war ihm das Wohlergehen von seinem Volk wichtiger als Gott selber. Er hat, sagen wir mal, das ist jetzt ein bisschen meine Einschätzung, aber er hat ein relativ simples Weltbild gehabt. Für ihn hat es zwei Arten von Menschen gegeben. Es hat die Israeliten gegeben, die Gott angebetet haben, die sind gut. Und dann gibt es alle anderen, die Gott nicht anbeten, und das sind die Feinde von Gott und die Feinde von seinem Volk. Und Jona kommt es jetzt vor, als würde Gott plötzlich, wo ja eigentlich sein Volk beschützen sollte, auf die Seite von seinen Feinden stehen. Oder zu dieser Zeit hat jede Stadt, jedes Volk hat seinen eigenen Schutzgott gehabt. Das war ganz normal, wenn es Konflikte gab zwischen zwei Städten, haben nicht nur die Menschen gegeneinander gekriegt, nein, dann haben die Götter von diesen zwei Städten irgendwie gegeneinander gekriegt. Und der, der gewonnen hat, hat man gesagt, der hat einen stärkeren Gott. Und so hat hier Jona der Gott, der lebendige Gott, als Schutzgott von Israel angeschaut. Und plötzlich sagt der Schutzgott von Israel zu ihm, geh zu seinen Feinden und schau doch, dass ich die nicht auch noch bestrafen muss. Und das kommt für Jona so über, als würde Gott sich hier plötzlich gegen sein eigenes Volk wenden. Und so könnte man sagen, das Gottesbild, das Jona hat, dass Gott ein Schutzgott ist von Israel und die eigentliche Realität, wer Gott ist, die kollidieren hier miteinander. Also Jona glaubt, Gott ist der Schutzgott von Israel, aber er merkt oder er erlebt es plötzlich ganz anders. Plötzlich schützt Gott sein Volk nicht mehr. Nein, ganz umgekehrt, er schaut die Feinde, die das Volk bedrohen, noch irgendwie zu bewahren. Und so flieht er also vor Gott. Es ist ja immer eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, dass irgendwie euer Gottesbild kollidiert mit dem, was ihr mit Gott erlebt. Das ist eine ganz schwierige Situation, oder? Wenn ich glaube, Gott ist eigentlich so. Und dann plötzlich passiert etwas, wo ich eigentlich das Gefühl habe, das würde Gott nie machen. Was mache ich denn? Und das ist ganz schwierig. Und Jona entscheidet sich, okay, ich halte irgendwie fest an dem, was ich glaube, sollte Gott machen. Und ich gehe genau in die andere Richtung. Ich gehe weg von Ninive. Und er denkt sich wahrscheinlich, wenn ich nicht dorthin gehe, dann bekommen die eure zweite Chance nicht, oder? Also wenn ich fliehe von dort, dann funktioniert es vielleicht doch noch so, wie ich es will. Und darum flieht er also auf Tarsis. Und jetzt merken wir auch, wo Gott den Sturm schickt, auf das Schiff und so, wieso es am Jona lieber ist, ins Meer geworfen zu werden, als Gott zu sagen, okay, vielleicht hast du recht gehabt. Oder wenn wir würden denken, der Jona ist geflohen, weil er Angst hat vor dem Tod, dann würde es gar keinen Sinn machen. Oder spätestens dann, denken wir, würde doch umkehren. Aber Jona, der bleibt konsequent. Und es ist ihm sein Gott, sein Schutzgott, sein Gottesbild ist ihm so wichtig, dass er dafür sterben würde. Das ist das Erste, was wir plötzlich merken. Und das Zweite, was der Plot-Twist uns zeigt, das ist die Erkenntnis, die er hat im Fisch, in diesem Gebet. Und man könnte ja meinen, er hat es jetzt dort begriffen. Er hat plötzlich gemerkt, das ist nicht richtig sein, ich soll doch vielleicht auf Gott hören und so und denkt sich, Gott hat recht, wir sollen diesen Assyrer eine zweite Chance geben. Aber so ist es nicht. Er betet im Buch vom Fisch, die sich halten an ihre Götzen, verlassen die Gnade. Ich aber. Also er hat plötzlich gemerkt, okay, ich bin hier auf dem falschen Weg irgendwie. Gott will etwas machen. Gott ist mir gnädig. Und so denkt er sich, okay, ich habe irgendwie Gnade von Gott behalten. Wenn ihr euch vorstellt, er hat geglaubt, Gott hat sich gegen sein Volk gewendet. Und jetzt ist er abgehauen als Angehöriger von diesem Volk, der genau das Gegenteil bewirken will, sein Volk schützen will. Und jetzt plötzlich ist Gott dem Jona trotzdem gnädig. Oder? Er lässt sich ins Meer werfen, er geht davon aus, er stirbt jetzt. Und dann kommt der Fisch und rettet ihn. Und Jona merkt, aha, Gott hat mich ja doch noch nicht ganz vergessen. Anscheinend hat Gott sein Volk doch noch nicht ganz im Stich gelassen. Anscheinend hat Gott doch noch nicht die Seiten gewechselt zu den Assyrern. Gott ist seinem Volk trotzdem noch gnädig. Wahrscheinlich weiss Gott, was er macht. Gott weiss, wie er Israel schützen kann. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, was er für einen Grund hat, aber wahrscheinlich will Gott Ninive trotzdem zerstören. Wahrscheinlich ist er doch auf unserer Seite. Und so betet er eben im Buch vom Fisch, die sich halten an ihre Götzen, verlassen die Gnade. Und da redet er sehr wahrscheinlich über all die, die nicht Gott anbeten. Also kurz gesagt, über Ninive. Er sagt also, ja, seinem Volk ist Gott weiterhin gnädig, aber die anderen, die haben ja seine Gnade verlassen. Und dann kommt er wieder auf die Idee, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich dorthin gehe. Ich stirbe dort zwar wahrscheinlich, aber Gott hat sein Volk nicht verlassen. Und was hier passiert ist, der Widerspruch hier, der Widerspruch hier, der löst sich für Jona wieder auf. Er merkt plötzlich, okay, Gott ist der Schutzgott von Israel, Gott ist seinem Volk gnädig, und dort merkt er, ach, Gott ist seinem Volk wirklich gnädig. Das stimmt ja doch überein. Es war eine Überreaktion von mir, vielleicht da einen Widerspruch zu sehen. Und er vereint sein Gottesbild wieder mit dem lebendigen Gott. Aber er hat sein Gottesbild noch nicht geändert. Und darum, als er auf Ninive kommt und das passiert, was Kari uns letzte Woche weitergegeben hat, fühlt sich plötzlich irgendwie verarscht, oder? Denkt sich so, hä? Ja, aber du hast mir doch Gnade erwiesen, du hast doch deinem Volk Gnade erwiesen. Und jetzt plötzlich trotzdem der Gegner. Es geht ja nicht auf und der Widerspruch ist wieder da. Das ist also das persönliche Problem, sage ich mal, das Jona mit Gott hat. Der lebendige Gott und sein Gottesbild, das stimmt nicht überein. Jetzt gibt es noch ein zweites Problem, das er hat, das das noch verstärkt hier. Und das ist ein theologisches Problem. Ganz zu Recht glaubt Jona, dass Gott gerecht ist. Er glaubt, Gott ist gerecht. Und jetzt ist das ja so eine schwierige Sache mit dieser Gerechtigkeit. Oder? Wenn Gott wirklich gerecht ist, dann hätten alle Menschen, die irgendetwas falsch machen, ein Problem. Oder? Aber er weiss auch, ja, Gott ist auch gnädig. Und er muss jetzt ein Modell haben, um diese Sachen zusammenzubringen. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit. Und für Jona ist klar, okay, wenn Gott einfach immer barmherzig wäre, dann wäre er nicht mehr gerecht. Aber er ist ja auch uns barmherzig gewesen. Also schließt er, okay, Gott ist seinem Volk gnädig und den anderen nicht. Das ist das, was wir auch eben, wo er dort betet. Die sich halt an ihre Götze verlassen, die Gnade. Also die, die nicht Gott anbeten, denen ist er nicht gnädig. Und denen, die er anbeten, denen ist er gnädig. Also man verdient sich eigentlich Gottes Gnade, indem man ihn anbetet. Und jetzt plötzlich passiert aber etwas, was dem widerspricht. Plötzlich merkt er, Gott ist jetzt auch den anderen gnädig. Das geht ja nicht. Dann ist er ja nicht mehr gerecht. Und er hat einen Widerspruch zwischen Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Und das ist ein Widerspruch, den sehen wir durch die ganze Bibel gehen. Der wird immer wieder thematisiert. Es ist eine Leitfrage vom ganzen Alten Testament. Warum geht es am Gottlosen so gut und den anderen nicht? Warum greift Gott nicht ein? Und das ist ein Problem, das wir vielleicht auch heute immer noch haben. Und genau das wirft der Jona Gott nachher vor. Er wirft ihm seine Barmherzigkeit vor. Es ist etwas, das ist für uns vielleicht ein bisschen schwierig vorstellbar. Mir wäre es noch nie in den Sinn gekommen, Gott seine Barmherzigkeit vorzuwerfen. Ja, wenn ich Gott etwas vorwerfen würde, dann wäre es, dass er so streng ist und dass er die Leute nicht heilt, die doch geheilt werden sollten, dass er zu wenig Gutes tut für die Leute, nicht, dass er sie zu wenig bestraft. Aber schlussendlich geht es beides ein bisschen ins Gleiche rein. Wir denken, wir wüssten besser als Gott, wer jetzt seine Gnade verdient hat und wer nicht. Ironisch ist ja auch, dass der Jona definiert, wer hat die Gnade von Gott verdient und wer nicht. Und er definiert es so, dass er sagt, ja, die, die nicht irgendeinen anderen Götz haben, die nicht irgendetwas anderes haben, was ihnen das Wichtigste ist, die haben die Gnade verdient. Aber wie wir gesehen haben,
trifft es auf Jonah selber gar nicht zu. Er hat ja einen Widerspruch zwischen dem, was er eigentlich anbetet, nämlich das Wohlergehen von seinem Volk, seinem Gottesbild als Schutzgott und dem lebendigen Gott. Also würde er selber ja nicht in seine eigene Kategorie passen. Er würde aus seiner eigenen Sicht die Gnade gar nicht verdienen. Ich weiß nicht, ob das ein Konflikt ist, den ihr auch kennt. So, der Konflikt zwischen Gott ist gerecht und Gott ist barmherzig. Der Konflikt zwischen einem Gottesbild und einem lebendigen Gott. Dass ihr manchmal in einer Situation seid, wo ihr denkt, okay, jetzt, nach allem, was ich über Gott weiss, sollte jetzt Gott hier eingreifen. Nach allem, was ich über Gott weiss, sollte jetzt Gott die Person heilen. Oder nach allem, was ich über Gott weiss, sollte jetzt Gott die Person strafen oder zumindest abhalten, das zu machen. Aber Gott ist anders. Und das ist so die erste Frage, die ich stellen möchte. Hey, echt mehr ohne ein Problem mit Gott, wie der Jonas ein Problem mit Gott hatte. Stimmt unser Gottesbild mit dem lebendigen Gott überein oder nicht? In meiner Erfahrung stimmt das Gottesbild sowieso nie mit dem lebendigen Gott überein. Oder wir haben uns zwar eine Vorstellung gemacht, wie Gott ist, aber wirklich so ist es wahrscheinlich nicht. Nein, Gott ist immer grösser. Gott kann uns immer überraschen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn das passiert? Wir werden jetzt, ich denke, ich die Predigt in zwei Teile, oder? Es ist ja so, ein Gottesdienst ist nicht einfach ein Monolog. Ein Gottesdienst ist eigentlich ein Dialog zwischen uns und Gott. Und jetzt denke ich, jetzt hören wir zuerst auf Gottes Wort. Dann geben wir ihm eine Antwort und dann hören wir nochmal auf Gottes Wort. Und in dieser Zeit, die wir jetzt haben, so eine nochmal ein Instrumentalteil. Steffi spielt so schön, da können wir gut noch ein bisschen länger zuhören. In diesem Instrumentalteil werden wir mal über die Frage nachdenken. Gibt es etwas, was sich mein Gottesbild mit dem, was wo Gott wirklich ist, was Gott mir zeigt, widerspricht? Gibt es irgendetwas, wo ich denke, das sollte Gott anders? Und wie gehen wir mit dem um? Rennen wir davon wie der Jonah oder lassen wir unser Gottesbild verändern? Thank you. aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete vor seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen. In der Nacht ward er und in der Nacht verdarb. Der in der Nacht ward und in der Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Das Problem, das Jona hatte, das wir vielleicht auch manchmal haben, ist, dass sein Gottesbild nicht übereinstimmt mit dem lebendigen Gott. Gott belässt es nicht einfach bei dem. Gott denkt sich nicht, ja, soll der Jona, wenn er es nicht checkt, halt dort irgendwo versuchen. Nein, Gott geht am Jona nachher. Und er fragt ihn: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Jona ignoriert die Frage und er geht zuerst mal aus der Stadt raus und hockt dort her. So. Offenbar hat er die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass Gott doch so ist, wie er sich das vorstellt. Noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, dass Gott plötzlich denkt, ha, das war nur ein Witz und die Stadt trotzdem noch zerstört. Aber das passiert nicht, es passiert etwas ganz anderes. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, was Gott hier eigentlich genau macht und wie er da jetzt das Gottesbild von Jona will zurechtrücken. Das ist das, was er eigentlich will. Und es passieren, grob gesagt, drei Sachen. Das erste, was passiert ist, Gott lässt so eine Pflanze wachsen, so eine Rizinuspflanze. Das ist eine Pflanze, wo Jona Freude dran hat. Das zweite, was passiert, er lässt die Pflanze wieder verdorren. Und das ist etwas, was Jona stört. Und das dritte ist, er redet zum Jona und er macht einen Vergleich. Jetzt, das Erste, was wir klären müssen, ist, was ist eigentlich der Vergleich, den Gott hier macht. Jetzt, intuitiv, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, der Vergleich, den Gott hier macht, ist der zwischen dem Wohlergehen von Ninive und dem Wohlergehen von Jona. Oder es geht ja um einen Jona in dieser Geschichte. Also vergleicht er wahrscheinlich jetzt das, was Ninive widerfahren ist, mit dem, was er jetzt am Jona gegeben hat. So. Wenn man das so sieht, dann würde das heissen, okay, Gott hat Ninive aufgezogen, wie er es hier sagt. Er tut Ninive erhalten. Genauso wie er auch den Schatten, also das Leben von Ninive, genauso wie er den Schatten für den Jona hat aufgegeben und erhalten. Und genau so kann er das aber auch wieder wegnehmen. Also, er war jetzt Ninive gnädig, das war ja seine Entscheidung. Und am Jona war er nicht gnädig, ebenfalls seine Entscheidung. Und so könnte die Moral von dieser Story sein, wo Gott ja alles bewirkt, kann er auch entscheiden, was das weiterhin Bestand hat und was nicht. Schluss. Das stimmt, das Gewisses, aber ich glaube, das ist nicht das, was hier beabsichtigt wird. Der Vergleich ist nämlich komischerweise nicht mit dem Jona, sondern mit der Pflanze. Das Subjekt von dieser Geschichte, ich glaube, das ist der erste Schlüssel, um es zu verstehen, ist nicht Jona. Das Subjekt der Geschichte ist die Pflanze. Also es geht um die Stadt Ninive und um die Geschichte, die Ninive erlebt hat mit Gott und um die Geschichte der Pflanze und das, was die Pflanze erlebt hat mit Gott. Jetzt, wenn man das so vergleicht, die Stadt und die Pflanze, denkt man sich, okay, Gott ist jetzt wirklich der dümmste Vergleich, den du hättest machen können. Also das macht jetzt wirklich gar keinen Sinn. Jetzt willst du doch irgendwie zeigen, dass du doch irgendwie gerecht bist und trotzdem barmherzig. Und jetzt denkst du dir, okay, ich mache das, indem ich eine Stadt mit einer Pflanze vergleichen. Und das macht keinen Sinn, aus dem Grund, also hier noch der Vergleich aufgelistet, es gibt jeder Geschichte ein Subjekt, Ninive und die Pflanze. Dann gibt es einen Beurteiler, das ist im einen Fall Gott, im anderen Fall der Jona und das Resultat. Und der Vergleich ist irgendwie blöd, weil wenn man das so vergleicht, okay, Ninive hat offenbar gesündigt, und zwar abscheulich. 120'000 Leute haben ein Verbrechen nach dem anderen begangen. Die Pflanze hat nichts anderes gemacht, als jemandem Schatten spenden. Also wieso, wenn jetzt Gott zeigen will, dass er doch gerecht ist, nimmt er ausgerechnet den Vergleich mit einer Pflanze. Sollte er nicht probieren, am Jona zu zeigen, dass auch er jemandem gnädig sein will, der gesündigt hat. Aber das macht der Vergleich gar nicht. Der Vergleich funktioniert eigentlich nicht so. Der zeigt uns überhaupt nicht, dass Gott doch gerecht ist. Und das ist das, was mich immer verwirrt hat an dieser Geschichte. Ich nie checkt, was der Vergleich soll. Gott zeigt mit dem ja gar nicht, dass er gerecht ist. Wieso zeigt Gott nicht, dass er gerecht ist? Das ist doch das, was er sollte, oder? Wenn er das Gottesbild von Jona wieder korrigieren will, zum lebendigen Gott, was fehlt, ist, dass er Jona zeigt, dass er gerecht ist. Aber das macht er ja irgendwie nicht. Wenn wir schauen, wer das hier die Gnade mehr verdient hat, dann wäre es eindeutig die Pflanze und nicht die Stadt. Und trotzdem ist das Resultat genau umgekehrt. Und ja, eigentlich bin ich hier, muss ich sagen, mit dem Jona einer Meinung. Eigentlich ist das nicht gerecht. Eigentlich sollte er doch die Pflanze verschonen. Aber ich glaube, Gott wählt den Vergleich ganz bewusst so. Gott ist ja nicht blöd, oder der hat es schon auch verstanden. Er macht ganz bewusst einen Vergleich, der einfach mal bei unserer ersten Interpretation oder zumindest bei mir nicht funktioniert. Und ich glaube, Gott will uns zeigen, dass er in ganz anderen Kategorien denkt als wir. Um die Geschichte zu verstehen, dürfen wir nicht darauf schauen, was die Stadt gemacht hat oder was die Pflanze gemacht hat. Gott selber sagt nämlich nachher, auf was wir eigentlich schauen sollten. Er sagt, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120'000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu noch viele Tiere. Gott erwähnt überhaupt nicht, was Ninive gemacht hat. Er erwähnt auch überhaupt nicht, was die Pflanze gemacht hat. Er erwähnt, was Ninive ist und was die Pflanze ist. Das sind die Kategorien, in denen Gott denkt. Es geht ihm überhaupt nicht darum, hat Ninive jetzt gesündigt oder wie schlimm ist es. Es geht ihm auch nicht darum, hat die Pflanze Jona etwas Gutes da oder nicht. Es geht ihm nur darum, was ist was. Wenn man die Schöpfung anschaut in der Bibel, dann kann man so das aufteilen in vier verschiedene Sachen, wo Gott erschafft. Die unterste Ebene, das ist die Materie. Das ist leblos. Materie ist im hebräischen Denken völlig ohne Leben. Dort ist nichts von Gottes Leben drin. Die zweite unterste Ebene, das sind Pflanzen. Die leben ein gewisses, aber die haben keine Seele. Die dritte Ebene, das sind Tiere. Tiere leben und, das erstaunt uns manchmal, aber Tiere haben auch eine Seele, heisst es in der Bibel. Gott schafft dir mit einer Seele. Und die oberste Ebene sind noch die Menschen. Die haben ebenfalls Leben und eine Seele. Und denen haucht Gott die Seele auch noch höchstpersönlich ein. Und das hebt sie dann ab von den Tieren. Es gibt also die vier Ebenen. Menschen, Tier, Pflanzen, Materie. Und ich glaube, Gott betont hier sehr bewusst das eine. Es sind 120'000 Menschen, die eigentlich am nächsten bei dem sind, wo ich bin. Und das andere ist eine Pflanze, die das Letzte ist, wo man Gott noch so könnte, Reue empfinden dafür. Er zeigt also den krassen Unterschied, was eine Stadt ist, mit Menschen und Tieren drin, und was nur eine Pflanze ist. Gott spielt hier auf die Reue an. Er schaut gar nicht, wer hat was gemacht. Das ist nicht das Kriterium, ob er jetzt gnädig ist oder nicht. Das einzige Kriterium, das Gott sagt, gilt für ihn, ist, ob sie ihn reut oder nicht. Die Stadt hat ihn gereut. Die Pflanze hat ihn weniger gereut. Und das ist so, weil er die Stadt einfach lieber hat als die Pflanzen. Weil ihm 120'000 Menschenleben und ganz viele Tierleben wichtiger sind als eine Pflanze. Bestimmend, ob Gott barmherzig ist oder nicht, ist nicht, was das betreffende Objekt gemacht hat. Bestimmend ist, ob Gott das gern hat oder nicht. Bestimmend, ob Gott mit uns barmherzig ist, ist überhaupt nicht, was wir gemacht haben. Du kannst der grösste Held sein oder du kannst der schlimmste Verbrecher sein. Das ist nicht bestimmend, ob Gott gnädig ist oder nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn man schon alles richtig gemacht hat, dann braucht es ja gar keine Gnade mehr. Gnade gibt Gott nicht denen, die es verdienen, wie es Jona meint. Gott gibt denen Gnade, die er liebt. Und ich kann euch sagen, ich glaube, Gott liebt mich und euch genauso fest wie Jona, den er genauso fest liebt wie jeden einzelnen Assyrer in dieser Stadt. Weil Gott Menschen liebt. Und das ist entscheidend darüber, ob Gott barmherzig ist oder nicht. Und nicht das, was wir gemacht haben. Es kommt darauf an, ob es Gott reut oder nicht. Bezogen auf Gnade kann man nie von Verdienen reden. Man kann sich Gnade nicht verdienen. Und das erscheint uns logisch, wenn ich das so sage. Ja, logisch kann man Gnade nicht verdienen. Und trotzdem passiert es mir gäng wieder, dass ich mir denke, das habe ich jetzt schon nicht verdient. Oder vielleicht, das hat jetzt die Person wirklich einfach nicht verdient. Oder dass ich mir denke, der hat jetzt vielleicht mehr verdient. Oder ich hätte doch vielleicht jetzt mehr verdient. Aber man kann nicht denken in was man von Gott verdient hat. Vor Gott hat man nie etwas verdient. Was wir von Gott bekommen, bekommen wir aus seiner Gnade. Jona reut die Stadt nicht, weil er keine Liebe hat für die Stadt. Ihn reut aber die Pflanze, weil die Pflanze gerne bekommen hat, weil sie ihm Schatten gegeben hat. Gott hat einen objektiveren Blick. Ohne objektiveren Blick, als wir ihn manchmal haben, wie wir denken, das reut mich jetzt und das nicht. Es ist für uns recht schwierig zu verstehen, dass es bei Gnade wirklich nur darauf ankommt, ob Gott die Person liebt oder nicht. Und darum gibt es so immer wieder so Versuche, aus dem zu flüchten, aus dieser radikalen Barmherzigkeit, die Gott mit Leuten hat, die es nicht verdient haben. Irgendwie geht uns das nicht in den Kopf. Und dann gibt es so Modelle wie das Fegefeuer, wo man sagt, okay, wer an Jesus glaubt, wird zwar schon gerettet aus Gnade und so, aber bevor man dann in den Himmel kommt, muss jeder dann doch noch so eine gewisse Zeit absitzen, je nachdem, wie gut man sich verhalten hat. Oder die es ein bisschen mehr verdient haben, bei denen geht es ein bisschen weniger lang. Die es ein bisschen weniger verdient haben, bei denen geht es ein bisschen länger. Und so suchen wir immer so Ausflüchte irgendwie, weil wir denken, das ist doch nicht gerecht. Oder? Schlussendlich kommt es wieder auf das theologische Problem zurück. Es ist doch nicht gerecht. Wenn Gott nur darauf schaut, was jemand ist und nicht, was er gemacht hat, das ist doch nicht fair. Das geht doch irgendwie gegen unser Verständnis von Gerechtigkeit. Und darum habe ich gedacht, wir schauen jetzt mal noch so auf das Recht, das vorkommt in diesem Abschnitt. Das erste Mal, wo das Recht angesprochen wird, ist, wo Jona am Gott indirekt vorwirft, dass er ungerecht sei. Oder wo er ihm seine Barmherzigkeit vorwirft, sagt er mit dem eigentlich, du bist ungerecht, du bist barmherzig und nicht gerecht, du sollst aber gerecht sein. Er zitiert dort eine Bibelstelle, und zwar zitiert er Exodus 34, das ist dort, wo der Mose sagt, Gott, ich will doch sehen, wie du bist, und Gott lässt so seinen Rücken, den Mose lässt sehen, und das ist nachher das, was der Mose sieht, und er sieht, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Somit hat es der Jona noch richtig zitiert, aber er bricht er einfach ab und lädt das aus, was er noch kommt. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Von wegen, Gott ist nicht gerecht. Gott ist selbstverständlich gerecht, gerechter als wir uns vorstellen können. Jona liest die Bibel hier ein bisschen selektiv, um Gott etwas vorwerfen, was eigentlich nicht stimmt. Aber am Jona kommt es so vor, Gott ist ungerecht. Was Gott macht, er fragt einfach zurück, ja, ist denn dein Urteil gerecht? Findest du, dass du mit Recht zürnst gegen mich, dass ich ungerecht sei? Und Jona hat ja hier zürnt, dass Gott, also es war zornig, weil Gott gnädig war. Und dann kommt die Geschichte, oder? Und in dieser Geschichte, am Ende dieser Geschichte, ist Jona wieder hässig auf Gott. Aber genau aus dem umgekehrten Grund. Das Mal ist er hässig, weil Gott nicht gnädig war. Und Gott stellt dir genau die gleiche Frage: Ist es jetzt mit Recht? Oder jetzt bist du zuerst hässig, weil ich gnädig war. Und jetzt bist du hässig, weil ich nicht gnädig war. Also irgendwie geht das nicht auf. Oder hast du das Gefühl, du bist der Maßstab vom Recht? Und die deutsche Übersetzung. Ah, hier ist noch die Bibelstelle. Die deutsche Übersetzung gibt uns hier noch ein viertes Mal, wo das Recht vorkommt. Die Menschen wissen nicht, was rechts noch links ist. Jetzt rechts ist nicht genau das gleiche wie recht, aber in diesem Kontext eben eigentlich schon. Da geht es Gott darum zu sagen, die Menschen wissen nicht, was gut ist und was nicht. Sie wissen es einfach nicht, sie schaffen es nicht, sie sind nicht zu fähig, das Richtige zu machen. Die Menschen wissen nicht, was gut wäre und was nicht. Erinnert euch das an irgendeine andere Stelle, die man kennt aus der Bibel. Sie wissen nicht, was recht ist und was nicht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie kann Gott gerecht sein und gleichzeitig barmherzig? Die Stelle hier ist wie so ein kleiner Wegweiser. Das ist genau das, was Jesus am Kreuz sagt, hier in der Form auch schon vorkommt. Das ist wie, als würde Gott sagen, ja, der Jona kann es noch nicht ganz verstehen, wie das möglich ist. Aber schau, so funktioniert es. Unser Urteil an Ninive, das ist nicht einfach im Wind verflogen. Das Urteil an Ninive ist vollstreckt worden. Nur nicht an Ninive, sondern an Gott selber. An Jesus ist das Urteil vollstreckt worden. Darum liegt es bei Gott zu entscheiden, wem er gnädig ist und wem nicht. Schließlich ist auch Gott der, der schlussendlich das Urteil, das er vergibt, selber erträgt. Genau das hat Jesus am Kreuz gemacht. Er hat es ermöglicht, er hat es Gott ermöglicht, gleichzeitig barmherzig und trotzdem noch gerecht zu sein. Jona hat das damals noch nicht verstanden. Für uns ist das die Antwort auf das theologische Problem. Das Kreuz ist die Antwort. Ich möchte einfach noch so enden, wie das Buch selber auch endet. Es endet nämlich offen. Es endet mit einer offenen Frage, die nicht beantwortet wird. Und der Timothy Keller schreibt zu dem Ende des Buchs so, es ist wie, als würde Gott so seine Frage abschießen auf Jona. Und dann, bevor sie ihn trifft, verschwindet der Jona und die Frage trifft uns. Haben wir verstanden, was das Wesen von Barmherzigkeit von Gott ist? Weil wir sind die, die es verstehen können.
Yes, merci vielmals für die Predigt. Es hat mich bewegt, auch die Aussage, wo du gesagt hast, hey, Gott liebt Menschen, egal was sie gemacht haben oder eben nicht gemacht haben. Und ja, das finde ich wirklich, hat mich bewegt, ja.